Wir wären nun schon auf gute Redeweite bei der Mönchsgesellschaft. Und so will ich denn auch sogleich meine Fragen an diese Gesellschaft erneuern, damit wir daraus ersehen, inwieweit sich eben diese Gesellschaft zufolge unserer früheren Besprechung mit ihr gefunden hat. Ihr fraget zwar, muss solches in dieser geistigen Welt auch allzeit wörtlich abgemacht werden? Steht es Geistern von deiner Vollkommenheit nicht zu, solche trügliche Geister ohne Wortwechsel auf den ersten Augenblick zu erkennen, wie sie inwendig beschaffen sind? Ich sage euch, solches steht jedem Geiste des obersten Himmels zu. Und er kann somit auch jeden unvollkommenen Geist auf den ersten Blick durch und durch schauen. Aber dadurch ist dem unvollkommenen Geiste nicht viel geholfen. Und es ist nahe derselbe Fall, als so auf der Erde irgendein Verbrecher eingefangen würde. Das Gericht ist zwar durch Zeugen beim ersten Verhöre völlig überzeugt, dass das eingefangene Individuum sich eines gewissen Verbrechens schuldig gemacht hat. Dessen ungeachtet aber kann es den Verbrecher dennoch nicht zur gesetzlichen Strafe verurteilen, und das so lange nicht, als bis sich der Verbrecher selbst seines Verbrechens entäußert hat. Das Wort aber ist das alleinige Mittel der inneren Entäußerung. Oder der Mensch wie der Geist gibt sich durch das Wort der äußerlichen Beschaulichkeit preis, also wie er beschaffen ist, in seinem Inwendigen. Daher nützt auch hier die alleinige Erkenntnis von meiner Seite hinsichtlich der inneren Beschaffenheit dieser Geister allein für sich genommen so gut wie nichts. Aber ich kann zufolge dieser Erkenntnis die Geister so zur eigenen Äußerung leiten, dass sie mir wie notgedrungen nicht ausweichen können und müssen daher ihr Inwendigstes eben durch ihr Wort nach außen kehren und es der allgemeinen Beschaulichkeit preisgeben. Dadurch wird denn auch die Stelle in der Fülle der Wahrheit ersichtlich, da es heißt, von den Dächern wird man es euch laut verkündigen. Und wieder heißt es, wie Paulus spricht, wir müssen alle vor dem Richterstuhle Christi offenbar werden, welches alles so viel besagt als alles muss durch das Wort offenbar oder entäußert werden. Denn das Wort ist der eigentliche Richterstuhl Christi. Und vom Dache laut verkündigen besagt, dass sich ein jeder durch sein eigenes Wort wird richten. Oder besser gesagt, sein Inneres völlig entäußern müssen. Denn wie das Dach sonst ein Schutzmittel des Hauses ist, so ist auch geistig genommen das Wort dasjenige eigenliebige und eigenschützende Mittel, durch welches der Mensch bei seinem Leibesleben sich so gut als möglich vor allen von außen her auf ihn einwirkenden Ungewittern beschützt. Da aber in diesem Sinne das Eigenwort in geistiger Beziehung gleich ist einem Hausdache, hier aber in der geistigen Welt durchaus keinen Schutz mehr gewähren kann, so heißt vom Dache laut verkündigen, durch das eigene Wort sich aller inwendigen Schalkheit entäußern. Ihr habt schon dergleichen Entäußerungen eine Menge gehört. Dessen ungeachtet aber wird euch das Fernere nicht überflüssig sein. Ich will daher meine schon vorbestimmte Frage aus dem euch nun bekannt gegebenen Grunde an die Mönchsgesellschaft richten, und ihr werdet daraus ersehen, welch ein arger, finsterer Kern noch in ihr verborgen liegt. Und so habet denn Acht. Ich will nun meine Frage stellen und sprechen. Nun, wie ihr seht, bin ich nach der Überwindung eures Himmels wieder hierher gekommen. Wie sieht es nun mit eurer inneren Erkenntnis aus und mit eurer Demütigung danach? Haltet ihr euch noch für wirkliche Diener des Herrn? Oder haltet ihr euch vielmehr für eigenwillige, betrogene Betrüger des Volkes? Der Prior spricht: Wir haben uns geprüft und uns vollkommen der höllischen Strafe würdig befunden, da wir bei guter Betrachtung völlig erkannt haben, dass du ein wahrer Bote der göttlichen Gerechtigkeit und dazu mit einer Macht ausgerüstet bist, von welcher alle unsere Mauern und Türme wie nichtige Spreu zerfallen. Wir sind und bleiben dem Herrn ewige Schuldner, und ein jeder von uns trägt so viel von dieser Schuld auf seinem eigenen Nacken, dass sie ihm zufolge der göttlichen Gerechtigkeit ewig nimmer vergeben werden kann. Wir haben daher mit dir nichts weiteres mehr zu reden, sondern bitten dich, wenn es dir möglich ist, nur um so viel göttliche Gnade und Erbarmung, dass du uns ob unserer Schuld nicht in den allerbittersten und allerschmerzlichsten Grad der Hölle verdammest. Wäre hier zu beichten möglich, so wollten wir 100 Jahre lang beichten, um dadurch die Lossprechung von unserer Schuld nach dem Grade der mit der Beichte verbundenen Buße zu erlangen. Aber da hier solches nicht mehr möglich ist und wir nach Paulus liegen, wie wir gefallen sind, so bleibt uns ja nichts anderes übrig, als traurigst das Verdammungsurteil von dir zu erwarten. Nun spreche ich. Also mit der Beichte, meint ihr, wäre es wohl möglich, sich von den Sünden loszumachen? Wenn euer Glaube dahin geht, das saget mir doch, bei welcher Gelegenheit denn der Herr auf der Erde die Beichte als ein sündenvergebendes Mittel eingesetzt hat. Der Prior spricht: Lieber Freund, solches wirst du doch wissen, wie der Herr seinen Aposteln die Macht zu lösen und zu binden eingeräumt hat. Da ist ja doch sonnenklar erwiesen, dass der Herr die Beichte eingesetzt hat. Auch spricht ausdrücklich der Apostel Jakobus: Bekennet einander eure Sünden. Wenn man dieses alles, wie noch so manches andere, betrachtet, so ist es ja doch unmöglich, in eine Abrede zu bringen, als hätte der Herr die Beichte nicht offenkundigst als ein sündenvergebendes Mittel eingesetzt. Nun spreche ich. Höre, Freund und Bruder, wenn du das Wort Gottes so verstehst, da ist es kein Wunder, dass du dich hier im Grade der Verzweiflung befindest. Sage mir, welche Torheit könnte wohl größer sein als diese? So, da wären zwei sich gegenseitig feindselige Menschen, also zwei gegenseitige Sünder oder Schuldner. Einen jeden aber würde mit der Zeit dieser sündige Zustand im Gewissen zu drücken anfangen. Damit sich aber ein jeder dieses lästigen Zustandes entledige, da ginge er zu einem anderen Menschen hin und möchte sich seines lästigen Zustandes dadurch entledigen, dass ihm dieser ganz fremde Mensch, den die gegenseitige Feindseligkeit der beiden nicht im geringsten angeht, die Schuld tilgte. Sage mir, wenn nun ein solcher fremde Mensch, den die ganze Schuld nicht im geringsten angeht, eine solche Schuldentilgung auf sich nimmt, was ist er da wohl? Ist er nicht ein allergröbster Betrüger? Du bejahst mir solches in deinem Gemüte? Gut, es soll dir aber die Sache noch klarer werden. Nehmen wir an, der A wäre dem B 1.000 Pfund schuldig. Der A aber, anstatt dem B die 1.000 Pfund getreulich zurückzuzahlen, lässt sich von einem betrügerischen C verleiten, an diesen, dem der A nie einen Heller geschuldet hatte. Die Schuldforderung des B, anstatt mit 1.000 Pfund, bloß mit 100 Pfund, völlig zu tilgen. Was wird wohl der B zu dieser Schuldtilgung sagen? Und wird dadurch wohl der A aufhören, dem B schuldig zu sein? Ich meine, solches können sogar die höllischen Geister nicht behaupten. Also können wir vom Herrn umso weniger solches behaupten, da er doch in sich die allerhöchste Liebe und Weisheit ist. Daher werden deine angeführten Texte über die sündenvergebende Gewalt schon einer anderen Erklärung unterworfen werden müssen. Denn mit deiner früheren kommst du auf keinen Fall durch. Ich will dir aber darum eine kurze Frist gönnen, damit du dich darüber gehörig erforschen und mir dann kundgeben sollst, wie du diese Sache nun gefunden hast. Aber über 7 Minuten sollst du nicht darüber nachdenken. Und so denn erforsche dich im Geiste und in der Wahrheit. Amen.